Also ich würde sagen, es macht relativ wenig Sinn, auf so biologische Begründungsmuster zurückzugreifen, sondern die sozialen Aspekte finde ich viel relevanter.
Leute, ich muss euch was erzählen. Also.
Pyjama Party bei Salon 5.
Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sarah und heute geht es um das Thema Verhütungsgerechtigkeit. Und dafür spreche ich mit Fabian Hennig. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen?
Genau, ich bin Fabian Hennig. Ich forsche für meine Doktorarbeit zur Zeugungsverhütungsmittelentwicklung am Beispiel von thermischen und hormonellen Methoden zur sogenannten männlichen Kontrazeption, also Verhütungsmethoden für Männer. Ich bin Geschlechterforscher und mich interessiert insbesondere, wie sich Männlichkeitsvorstellungen verändern, wenn neue Methoden für Männer eingefordert werden.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann gehen wir einfach direkt ins Thema, würde ich sagen. Und zwar, würdest du sagen, dass Verhütung gerade Frauensache ist? Und wenn ja, warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Historisch gesehen ist Verhütung, zumindest seitdem es die Pille gibt, in einigen Ländern des Westens zu einer Sache geworden, um die vor allen Dingen sich Frauen kümmern, also zu einer weiblichen Hauptverantwortung. Und ich finde, dass das gegenwärtig, zumindest jetzt in Bezug auf Deutschland, viel weniger klar ist. Also neuere Statistiken der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung deuten zum Beispiel darauf hin, dass das Kondom die Pille überholt hat in der Nutzung. Und beim Kondom kann man ja schon zumindest davon ausgehen, dass die Männer daran an der Nutzung irgendwie beteiligt sind. Insofern wäre die Aussage, dass Verhütung allein Frauensache heute noch ist, auf jeden Fall vereinfacht. Die meisten Paare handeln das aus. Also es ist eher so was, ja, eine Aushandlungssache, vielleicht eine geteilte Verantwortung. Auch wenn natürlich viele der Lasten, die insbesondere mit hormonellen Methoden einhergehen, weiterhin auch von Frauen eben erduldet, geschultert werden müssen. Das dran denken, zum Beispiel auch die Pille zu erwerben. Das sind Fragen, die sich Männer traditionell nicht so gestellt haben, aber ich würde sagen, das ändert sich auch so ein bisschen.
Natürlich wäre eine Gerechtigkeit ja, sage ich mal, die Art und Weise, wie es am besten wäre, aber wäre es nicht eigentlich sinnvoller, wenn besonders in Sachen Empfängnisverhütung eigentlich eher das Ganze eine Männersache wäre? Vor allem, weil ja eigentlich Männer mehr darauf achten können, ob sie jetzt 50 Frauen in einer Nacht schwängern, übertrieben dargestellt, aber eine Frau kann ja nur einmal schwanger werden in diesem Zeitraum.
Ja, es ist ein lustiges Argument, weil normalerweise eben ja, Empfängnisverhütung sozusagen schon qua Definition, wer kann empfangen, es sind die Frauen, ne, irgendwie Frauen zugeschrieben wird und also so biologische Gründe irgendwie vermeintlich nahelegen, dass Frauen hauptverantwortlich sind. Und wenn man das sozusagen umdrehen würde und sagen würde, Männer produzieren ja unfassbar viele Spermien den ganzen Tag und könnten damit x Schwangerschaften hervorrufen, theoretisch. Warum sollte man dann nicht bei denen ansetzen? Und das ist, ja, also ich finde das irgendwie ein ganz, ganz interessantes ja, Denkmodell, eins, das in der Medizin eher randständig ist und in der Forschung. Also traditionell ist Weiblichkeit eben sehr stark mit reproduktiven Belangen verbunden, mit allem, was irgendwie ja, Verhütung und Sexualität angeht. Und wir sind es nicht so gewohnt, Männer eben als reproduktive Wesen zu denken und das auch in der Forschung sozusagen zu berücksichtigen. Und ja, ich würde sagen, also ich würde sagen, es macht relativ wenig Sinn, auf so biologische Begründungsmuster zurückzugreifen, sondern die sozialen Aspekte finde ich viel relevanter. Aber auch die sprechen ja dafür, dass Männer sich daran beteiligen sollten. Und zwar nicht nur, weil Frauen ohnehin schon potenziell schwanger werden können und mit Schwangerschaft eigentlich auch schon dann genug Lasten zu tragen hätten. und sich ohnehin historisch vor allen Dingen um Verhütung kümmern, sondern auch, weil Männer daran ein eigenes Interesse haben könnten, zu verhüten. Also es geht ja da auch um so Fragen von, wie kann ich mein Leben überhaupt planen? Will ich Vater werden zum Beispiel, ne? Und wenn ja, wann? Und will ich darüber auch selber mitentscheiden? Und das ist ja natürlich auch innerhalb von Partnerschaften möglich, in denen man sich vertraut und darüber gut kommunizieren kann, aber es ist auch einfach ein eigenes männliches Interesse, unter Umständen eben keine Kinder in die Welt setzen zu wollen.
Warum gibt es denn dann so wenig Verhütung für den Mann? So die einzigen wirklich effektiven Mittel, von denen ich jetzt weiß und von denen, beziehungsweise die es, glaube ich, generell auch gibt, sind ja das Kondom oder einfach, ja, die Sterilisation.
Genau, das Kondom ist ja auch, also schützt ja nicht nur vor Schwangerschaften, sondern auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Und da ist eben das, oder das ist der Vorteil, das Problem ist, dass es sehr von Anwendern abhängig ist, wie gut es funktioniert. Also es gibt eine relativ hohe Fehlerquote bei der Vasektomie oder der Sterilisation des Mannes. Das ist eine der sichersten Methoden überhaupt, wird allerdings relativ wenig verwendet. Und der Nachteil dort ist, dass es eine dauerhafte Entscheidung ist. Also es kann in der Regel nicht wieder rückgängig gemacht werden. Und es gibt, genau, es gibt eben sozusagen nur diese zwei, die sozusagen auf dem Markt sind. Und genau die Frage, warum gibt es nicht noch mehr Methoden für Männer, das ist ziemlich komplex zu beantworten. Also einerseits hängt das mit Männlichkeitsvorstellungen zusammen. Würden Männer überhaupt verhüten wollen? Das hat die Forschung lange Zeit bestritten. Könnte man ihnen zutrauen, täglich eine Pille einzunehmen? Auch da gab es erhebliche Zweifel. Und dann war auch immer die Frage, würden Männer denn diese Nebenwirkungen, die wir von zum Beispiel hormonellen Methoden bei Frauen kennen, würden die auch in Kauf nehmen, um zu verhüten? Auch das scheint historisch gesehen nicht so richtig klar. Also da wurde auch mit einem ja, unterschiedlichen Maßstab gemessen bei Frauen und bei Männern. Dazu kommt noch, dass die Regularien, die Zulassungsbestimmungen, wann ein Medikament oder ein neues Verhütungsmittel zugelassen werden kann für den Markt, dass das sozusagen für neue Methoden für Männer nicht so richtig etabliert worden ist. Und vielleicht noch ein letzter weiterer Punkt. Der ganze wissenschaftliche Bereich, die Andrologie, die Verhütungsforschung ist für Männer nicht so weit entwickelt. Die ist chronisch unterfinanziert. Und auch das ist ein entscheidender Grund, also dieser ökonomische Faktor dafür, dass ja Wissenschaftler schlichtweg auch dann das Geld für größere und kontinuierliche Studien lange gefehlt hat und auch weiterhin fehlt. Also da verschränken sich auf jeden Fall ganz, ganz viele Entwicklung.
Gibt es einen Grund, beziehungsweise kennst du den Grund, dass gerade dort so wenig geforscht wird, aber bei den Frauen scheinbar genug, dass es für Frauen so viele Verhütungsmittel gibt und für Männer nur so wenig?
Also das hängt damit zusammen, dass oder es gibt verschiedene Antworten auf die Frage. Einerseits eben hängt es mit dieser institutionellen Ausbildung zusammen. Die Medizin hat schon bevor sie sich also an Verhütungsmitteln geforscht hat, vor allen Dingen den Frauenkörper als geschlechtlichen und als reproduktiven Körper erforscht. Es gab schon die Gynäkologie, da war von der Andrologie, also von dem Fach, das sich mit der reproduktiven Funktionen des Mannes beschäftigt, noch gar nicht die Rede. Und entsprechend war dann der weibliche Körper das primäre Forschungsobjekt. Und gleichzeitig gab es auch eine Bewegung für Geburtenkontrolle, eine feministische Bewegung, die gefordert hat, dass neue Verhütungsmittel für Frauen entwickelt werden müssen. Also Anfang des 20. Jahrhunderts. Sozusagen auch zivilgesellschaftliche Akteure haben dann dazu beigetragen, dass diese Forschung finanziert wurde und dass die durchgeführt worden ist. Und das beides hat sozusagen lange gefehlt in Bezug auf Männer. Also die Andrologie gibt es erst seit den 70er Jahren. Überhaupt so offizielle Forschung an Verhütungsmitteln für Männer gibt es auch erst seit dann. Da war die Pille ja schon längst für die Frau schon längst auf dem Markt. Und eine ja, Männerbewegung für neue Verhütungsmittel für Männer, das gab es historisch lange einfach gar nicht oder war sehr, sehr marginal. Es gab immer schon einzelne, es gab in den 80er Jahren einzelne Gruppen, feministische Männergruppen, die sich dafür eingesetzt haben. Es gibt auch heute eine Bewegung in Frankreich, die sich dafür einsetzt. Aber historisch eben relativ spät. Aber es wird auch schon seit geraumer Zeit an neuen alternativen Methoden für Männer geforscht. Also ich kann ja mal so ganz grob skizzieren, was für konkrete Methoden entwickelt worden sind für Männer, weil nur, dass keiner auf dem Markt ist, heißt ja nicht, dass nicht daran geforscht worden wäre, sondern das rekonstruiere ich ja in meiner Doktorarbeit, dass das eigentlich schon vor 100 Jahren angefangen hat, so Methoden zu entwickeln, die man dann auch wieder deren Wirkung wieder rückgängig zu machen ist, im Gegensatz zur Sterilisation. Und der wichtigste Ansatz ist eben der hormonelle, der funktioniert ganz ähnlich wie bei Frauen. Da wird dann eben ein Hormon oder eine Hormonkombination verabreicht und dann geht es darum, die Spermienproduktion herabzusetzen durch die Hormonproduktion. Und das, oder durch die Hormonzugabe. Und das hat sich auch in diversen klinischen Studien auch international als effektive Verhütungsmethode in vielen Ländern bereits, also konnte das gezeigt werden, dass das funktioniert. Und also genau dieser hormonelle Ansatz ist sozusagen der, wo bisher die meisten Forschungsgelder hineingeflossen sind. Daneben gibt es noch Ansätze, eine reversible Vasektomie zu entwickeln, also eine Sterilisation des Mannes, die wieder rückgängig gemacht werden kann. Dabei werden in die Samenleiter Kunststoffe injiziert, die dort aushärten und eine Blockade bilden, sodass auch temporär eine Sterilität, eine Unfruchtbarkeit eintritt. Und das soll dann nach ein paar Jahren wieder rückgängig zu machen sein durch eine andere Chemikalie, die auch in die Samenleiter injiziert wird. Und das ist auch ein Ansatz, der schon relativ weit entwickelt ist in Indien. Und es gibt andere Studien, die ein ähnliches Prinzip verfolgen, auch in anderen Teilen der Welt, die allerdings noch nicht so weit entwickelt sind. Und daneben gibt es noch ganz viele andere Forschungsansätze, die irgendwie auf pflanzlicher Basis oder mit anderen Methoden irgendwie versuchen, zum Beispiel die Spermien nicht mehr so mobil zu machen, nicht mehr so beweglich, die deren Bildung verhindern wollen, oder irgendwie ja, die Enzyme verändern, sodass sie nicht so gut schwimmen können und so. Es gibt also diverse verschiedene Ansätze. Die meisten sind davon aber noch relativ ja, in den Anfängen. Und ein Ansatz, mit dem ich mich auch beschäftige, relativ verbreitet, nämlich der thermische Ansatz, bei dem die Hoden erwärmt werden durch unterschiedliche Wärmequellen. Das ist tatsächlich einer der ältesten Methoden zur reversiblen Zeugungsverhütung und der wird auch verwendet. Also in Frankreich gibt es derzeit mehrere tausend Männer, die so verhüten. Und also das scheint zu funktionieren, aber es gibt dazu eben relativ wenig medizinische Forschung. Genau, dennoch ist das was, was vielleicht noch ja, erwähnenswert ist. Also es gibt dazu jetzt keine verlässlichen Daten zur Schwangerschaftshäufigkeit. Wir wissen zum Beispiel keinen Pearl-Index oder sowas dazu. Aber es gibt darüber immer mehr Informationen auch im Internet. Und viele Männer basteln sich selber dann so Verhütungsunterhosen, die die Hoden erwärmen. Oder kaufen auch entsprechende Produkte online. Also das ist durchaus auch schon eine Methode, die praktiziert wird.
Würdest du sagen, dass es momentan eine Art Verhütungsgerechtigkeit gibt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass immer noch viel davon ausgegangen wird, dass automatisch die Frau Verantwortung trägt für Verhütung einerseits und dass das auch mit der geschlechtlichen Sozialisation zu tun hat. Also dass Mädchen relativ früh nahegelegt wird, sie sollten die Pille nehmen, also seitens der Eltern, der Ärzte, der Schule auch. Und ja, Und das bei Jungen, bei Männern lange nicht so der Fall ist. Und insofern kann man vielleicht schon sagen, dass so der Mental Load, also die, ja, dass eine Gerechtigkeit insofern nicht da ist, als dass Frauen sich eben immer noch viel darum Gedanken machen müssen, während das Männer vielleicht nicht so tun müssen. Aber ich habe ja eingangs auch gesagt, dass sich die Statistiken da doch deutlich verschieben zugunsten des Kondoms. Insofern würde ich sagen, dass sich das schon in so eine Richtung auch von Gerechtigkeit bewegt.
Okay. Dann ist es damit, glaube ich, so ziemlich alles von meinen Fragen auf jeden Fall auch geklärt.
Okay, bist du zufrieden?
Ja.
Okay.
Dann danke dir für deine Zeit.
Ja, gerne.
Und wer von unseren Zuhörenden mehr zum Thema Verhütung erfahren möchte, der kann gerne mal bei unserem Instagram vorbeischauen. Dort heißen wir Salon5_. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Leute, ich muss euch was erzählen. Also.
Pyjama Party bei Salon 5.